Die Radioreisen haben Lars Bendel eingeladen. Lars ist mit seiner Partnerin 2 Jahre lang um die Welt gereist und die beiden waren mit freiwilligen Projekten unterwegs, die alle mit Naturschutz zu tun hatten.
Moin Bärbel, hallo Radioreisen, hier ist Lars. Ich habe vor kurzem das Buch Traum über Kopf im Ullstein Verlag veröffentlichen dürfen und freue mich aufs Gespräch.
Ja, okay, ich würde natürlich sagen, wir fangen am Anfang an, oder?
Also wie du möchtest.
Das Buch zumindest fängt an mit einer U-Bahnfahrt oder vielleicht ist es auch irgendwie die Kumulation von vielen U-Bahnfahrten und mit einer Frage, die du dir da gestellt hast, nämlich...
Naja, es ist halt genau diese Was-wäre-wenn-Frage, die vielleicht der ein oder andere nachvollziehen kann. Es war auch ein Novembertag, und zwar ein ziemlich grauer Novembertag und wahrscheinlich einfach einer zu viel, an dem wir uns gefragt haben, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt nicht ins Büro fahren würden und was wäre, wenn unsere Leben vielleicht anders verlaufen wären, wenn wir uns nämlich damals einfach anders entschieden hätten, also für andere Berufe. Also in meinem Fall wäre ich nicht in die Werbung gegangen oder in Anjas Fall hätte sie nicht Spanisch studiert, sondern würden wir vielleicht in einem der Berufe jetzt arbeiten, von denen wir schon als Kinder geträumt hatten. Also... Walforscher, Paläontologe, Marktfarmer, Safari-Guide und so weiter und so fort. Tja, da wir einfach keine Glaskugel zur Hand hatten und schon gar keine mit Schmetterlingseffekt, die uns sagen könnte, was wäre wenn, haben wir uns dann irgendwann entschieden, einfach nachzugucken und loszuziehen und verschiedene Lebenswelten auszuprobieren.
Also ihr habt euch wirklich auf die Jagd nach euren Kindheitsträumen eigentlich begeben.
Ja, genau. Genau so kann man das sagen. Und wir haben natürlich nach einem Mittel gesucht, wie geht das? Also wie kann man ohne jegliche Vorkenntnisse in Berufe reinschnuppern, zu denen du eigentlich zumindest relativ häufig bestimmte Ausbildungen oder abgeschlossene Studiengänge brauchst. Und so sind wir dann aufs Volunteering, auf die Freiwilligenarbeit gekommen.
Also sonst hätte ich jetzt gesagt, mach doch mal ein Praktikum zu einem jungen Menschen.
Das ist genau das Gleiche. Also der Gedanke ist genau das Richtige. Volunteering im Ausland in einem tollen Projekt ist eigentlich genau das. Du machst ein Praktikum, nur eben unentgeltlich und für den guten Zweck.
Jetzt machen das ja viele junge Menschen genau sowas, also ganz junge Menschen so direkt nach der Schule. Aber ihr wart ja voll im Berufsleben, alle beide. Also ist das schon eine krasse Entscheidung gewesen. Also ihr habt ja tatsächlich hier komplett alle Zelte abgebrochen.
Ja, das stimmt. Nicht so klassisch aus der Frustration heraus. Also wir konnten schon wertschätzen, was wir da hatten. Ne? Also auch von außen betrachtet stand mir wahrscheinlich so gerade da beruflich, wo die Gesellschaft sagen würde, ja Mensch, da kommen die beiden noch erfolgreich durchs Leben. Was haben die eigentlich? Aber wir haben irgendwie dann doch festgestellt, vielleicht verfolgen wir mittlerweile zumindest nicht mehr so ganz die Ziele, die so wirklich zu uns passen oder zu dem, was uns so umtreibt. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, also wenn wir es jetzt nicht nochmal probieren, wann denn eigentlich dann?
Wie alt wart ihr da, ihr beiden?
Ich war 39, Anja war 9 Jahre jünger, also sie war Anfang 30 und dann sind wir los.
Ja, jetzt erzählt mal von diesem Entschluss, da muss man sich ja schon erstmal trauen.
Ja, das mit dem Trauen war eigentlich gar nicht so schwer, weil das Gute war, dass es nicht nur mir, sondern Anja genauso ging. Also wir haben diese Idee tatsächlich so ein bisschen, oder zumindest die Gedanken, die dazu führten, tatsächlich so ein bisschen parallel zueinander gehabt und haben dann irgendwann festgestellt, Mensch, uns geht's ja relativ gleich. Also von daher das mit dem Trauen, wenn man dann noch so eine Komplizin an seiner Seite hat, das war gar nicht so wild. Viel schwerer war es dann wirklich, sich mit all dem zu beschäftigen, was das System so mit sich bringt. Ne? Also was passiert denn, wenn ich jetzt für eine Zeit lang nicht in meine Rentenkasse einzahle und so weiter und so fort? Was ist eigentlich mit Krankenversicherung? Also das war eigentlich das, was die größere Hürde war. Aber das haben wir dann einigermaßen gut gemeistert gekriegt.
Jetzt lass uns mal zur Sache kommen. Eure erste Station, das war Südafrika. Das hattet ihr aber schon aus der Ferne organisiert, oder? Was ihr da machen werdet?
Das ist richtig. Das war das Einzige, was wir tatsächlich organisiert haben. Und jetzt muss man dazu sagen, unsere freiwilligen Walz um die Welt fängt es ausgerechnet mit einem Job an, den man nicht als Freiwilliger machen kann, nämlich mit dem Traumjob Safari Guide. Das ist einfach zu gefährlich, wenn man da Freiwillige als Safari Guide arbeiten lässt. Und die einzige Möglichkeit, das Leben als Safari Guide auszuprobieren, ist tatsächlich Safari Guide zu werden. Deswegen haben wir gleich fast ein halbes Jahr in eine professionelle Berufsausbildung zu Safari Guides investiert und sind so dann in Südafrika und Botswana gelandet.
Also da muss man schon auch Geld mitbringen. Klar, muss man bezahlen, eine Ausbildung.
Genau, das war für uns auch eine etwas härtere Entscheidung, weil gleich am Anfang unserer Reise so ein Batzen Geld dann von unserem Reisebudget weggeht. Aber es war auch so ein bisschen mit Kalkül, weil wir haben uns gedacht, wenn wir anschließend uns ja für relativ exotische Berufe, muss man sagen, als Freiwillige bewerben wollen, dann wäre es vielleicht schlau, wenn auf unserem Lebenslauf auch nochmal was anderes als Werbefuzzi steht. Und die Rechnung ist dann hinten raus auch ganz gut aufgegangen.
Also das mit dem Lebenslauf ist das eine, aber das andere ist natürlich auch eure Lebenserfahrung. Ihr kommt ja beide aus einem normalen deutschen Stadtleben und auf einmal wollt ihr Walforscher und Vogelpfleger werden. Ihr habt ja da sicher auch irre viel gelernt bei dieser Safari-Ausbildung.
Ja, ganz genau. Also das war genau das Kalkül. Wir haben uns da ein relativ breites, sagen wir mal, biologisches Grundwissen angeeignet und die Ausbildung ist auch international anerkannt. Also das hat uns dann tatsächlich schon geholfen, auch Kontakt am Ende des Tages zu Walforschern, Meeresbiologen, Agroförstern und so weiter und so fort aufzunehmen.
Also ich glaube, es war eine tolle Erfahrung. Zumindest liest sich so in deinem Buch und auf euren Videos sieht es auch so aus. Erzähl mal bitte, was euch da... Ja, das ist so eine blöde Frage, was hat euch am meisten, aber was ist das Ding da dran gewesen?
Das ist, vor allen Dingen sind es selbstverständlich die Tiere. Aber das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Reise. Die tollsten Erlebnisse waren immer die mit Tieren oder tatsächlich die mit Menschen. Und das Buch Traum über Kopf ist ja auch wirklich nicht nur die Geschichte von Anja und mir, sondern auch die von all den ziemlich beeindruckenden Menschen, die wir unterwegs getroffen haben. Aber die Safari-Guide-Ausbildung, da waren natürlich die unfassbarsten Momente, die wir hatten, die fanden mit Tieren statt.
Mit großen Tieren.
Mit großen und mit kleinen Tieren. Also wir sind natürlich auf Tuchfühlung gegangen mit Nashörnern, Elefanten, Löwen und Co. Aber wir haben auch die kleinen Dinge zu schätzen gelernt.
Ein neues Lieblingstier gefunden in Südafrika oder ein altes wiederbelebt?
Mein Lieblingstier war eigentlich immer schon der Elefant. Zusammen mit Walen war mein Lieblingstier immer der afrikanische Elefant. Bei Anja hat er eine größere Reise gehabt oder Lernreise gehabt. Denn die Idee mit dem Safari-Guide musste ich bei ihr ziemlich hart pitchen. Was für mich so Tiere sind, ist für Anja eigentlich alles, was so Photosynthese betreibt. Also sie ist voll auf Pflanzen. Aber nach der Safari-Guide-Ausbildung hat sich das bei Anja ziemlich gedreht.
Da können wir gleich anknüpfen, weil zu den Walen seid ihr tatsächlich auch noch gekommen und zu ganz vielen Pflanzengeschichten seid ihr ja auch noch gekommen. Zum Beispiel auf eurer, ich glaube, zweiten Station, Vancouver Island, die Geschichte mit der Permakultur.
Genau, nach Afrika ging es dann tatsächlich nach Kanada, genau wie du sagst. Da haben wir dann als allererstes auf dem NGO-Campingplatz gearbeitet. Die Permakulturgeschichte kam dann aber direkt danach. Dafür sind wir nach Vancouver Island gereist und da haben wir in einem Permakulturgarten gearbeitet. Und Permakultur ist tatsächlich total spannend. Also nachdem ich mich auf dann Anjas ersten Traum sozusagen eingelassen hatte, war ich auch ganz fasziniert davon. Denn da geht es tatsächlich darum, alles zu tun, was die konventionelle Landwirtschaft nicht macht, nämlich ein Ökosystem an Pflanzen zu simulieren. Das heißt, verschiedene Pflanzen so nebeneinander anzuordnen, dass sie die Symbiosen eines Ökosystems eingehen kann. Also das war wirklich hochinteressant. Das ist eigentlich mehr eine Gartendesign-Aufgabe, als dass es wirklich ja die klassische Arbeit im Beet ist.
Gerade da auf Vancouver Island hast du geschrieben, so normaler Volunteer-Job, das sind immer so 20 Stunden die Woche, glaube ich, im Normalfall. Und dann hast du aber geschrieben, ihr habt viel mehr gearbeitet. Das habe ich erst gedacht, wurdet ihr da ausgenutzt? Aber nein, es klang so, als habt ihr einfach so viel Spaß gehabt an dieser ganzen Arbeit und habt im Prinzip durchgearbeitet auf der Farm.
Ja, das hast du perfekt zusammengefasst, genauso war es. Normalerweise ist der Deal bei Freiwilligenarbeit, du arbeitest gegen Kost und Logis und dann in der Regel so 4, vielleicht 5 Stunden am Tag an 5 Wochentagen. Aber wir mit Jake hieß er, der Marktgärtner, mit dem haben wir viel, viel länger gearbeitet, einfach weil wir so unfassbar viel gelernt haben. Und das ist vielleicht auch eine der besonders schönen Sachen am Volunteering. Wenn man als Freiwilligenhelfer irgendwo anklopft, dann meinen die Leute, die Locals, das wirklich gut mit einem und möchten natürlich auch Dinge zurückgeben. Und in dem Fall einfach unfassbar viel Wissen um das ganze Thema Permakultur und Symbiosen, die Pflanzen miteinander eingehen und so weiter und so fort. Also das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Also dieser Jake auf Vancouver Island hat euch offensichtlich sehr beeindruckt. Ihr habt da wirklich besondere Menschen kennengelernt. Erzähl mal von noch ein paar Begegnungen, die euch jetzt wirklich beeindruckt haben.
Also die Station davor, da fing es ja eigentlich schon an. Bei unserer Safari-Guide-Ausbildung, unsere Lehrer sind natürlich in ihrem wahren Leben auch alle Safari-Guides. Einer unserer Lehrer, der Graham, war jemand, der 12 Jahre unter Pavian gelebt hat, also als Teil eines Trupps, einfach um mehr herauszufinden, als in Büchern steht. Auf dem Campingplatz, bei dem wir waren, vor Vancouver Island, haben wir jemanden kennengelernt, John, dem der Non-Profit-Campingplatz gehört, der sein ganzes Leben dem Allgemeinwohl gewidmet hat. Wir haben ein Mädchen getroffen, das mit 12 Jahren die großen Supermarktketten Großbritanniens herausfordert, in der Hoffnung, dass sie weniger Plastik produzieren und so weiter und so fort. Also eigentlich haben wir überall wahnsinnig inspirierende Menschen in den Projekten gefunden. Ja, das war ein ganz großer Teil unserer Geschichte am Ende des Tages, waren die Geschichten der anderen.
Erklär uns mal, wie funktioniert es denn? Wie kriegt man so einen Volunteer-Job?
Also es gibt größere Plattformen, die sicherlich bekannt sind. Das ist zum Beispiel Workaway oder auch WOOF, das kennt man vielleicht, WWOOF, wo man an private Projekte kommt, wo Menschen auf der ganzen Welt ihre Projekte einstellen können und einfach auf privater Ebene nach Volunteers, nach freiwilligen Helfern suchen. Aber viele der Projekte oder Ideen, die wir hatten, die waren so exotisch, dass wir tatsächlich so ein bisschen selbst in die Tiefe recherchieren mussten. Und so haben wir uns dann, ja, peu à peu die allermeisten Jobs selbst im Internet recherchiert und dann Kontakt aufgenommen.
Jetzt seid ihr ja überaus erwachsene Menschen mit viel Lebenserfahrung. Oft machen solche Jobs ja auch ganz junge Leute direkt nach der Schule. Hast noch einen Tipp, worauf muss man denn achten, dass man da nicht reinfällt?
Ja, das ist eine total berechtigte Frage, denn auch wir haben ein paar Anfängerfehler gemacht und es hat nicht alles so am Schnürchen geklappt, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Ein großer Tipp ist, vorher einen Videocall zu vereinbaren. In die Falle sind wir einmal getappt und seit es einmal so gar nicht zwischen uns und dem Gastgeber oder den GastgeberInnen gefunkt hat, haben wir immer Videocalls vereinbart und sind damit wirklich immer gut gefahren. Da reichen dann manchmal 10, 15 Minuten, um so ein bisschen die Chemie zu testen und um seine verbleibenden Fragen zu klären. Ein zweiter Tipp könnte noch sein, das ist auch ganz einfach und das haben wir auch oft gemacht, die Projekte einfach mal in den sozialen Medien checken und Kontakt mit zum Beispiel verlinkten ehemaligen Volunteers aufnehmen. Und auch die sind in der Regel so, dass sie einfach, wenn sie deine Nachricht sehen, schnell zurückschreiben und dir nochmal ein persönliches Feedback geben.
Also mit den Anfängerfehlern, da spielst du auf eine Geschichte in Südafrika an, nehme ich jetzt mal an, wo die Anja auf einem Hof quasi mithelfen wollte und du hast sie Gott sei Dank mit hingebracht. Und das war ein ziemliches Desaster.
Das war ein totales Desaster. Zwischen der Grundausbildung zu Safari Guides, die Anja und ich beide gemacht haben, und einer Fortbildung, die nur ich noch machen wollte, um mich zu einem Safari Guide auszubilden, der auch Safaris zu Fuß gehen kann, dazwischen waren wir kurz gemeinsam in Johannesburg. Und Anja hat sich gesagt: Okay, Lars, wenn du jetzt noch diese Fortbildung machst, dann probiere ich doch schon mal einen anderen Traumjob aus. Ich möchte mehr über Wildkräuter erfahren und helfe einem alten Pärchen nordwestlich von Johannesburg mit ihrem Wildkräutergarten. Ein Rentnerpärchen. Glücklicherweise haben wir entschieden, dass wir uns, um Anja dahin zu bringen, dass wir uns ein Auto für einen Tag mieten. Dann sind wir also hingefahren. Und haben leider festgestellt, dass es so einfach dann doch nicht ist. Wir sind, ja, um es auf den Punkt zu bringen, an ein durch und durch rassistisches, Corona-leugnendes Rentner-Ehepaar gekommen und haben dann tatsächlich gesagt, es tut uns leid, also unter den Umständen möchten wir euch nicht helfen. Das geht zu weit auseinander und da wir nun glücklicherweise ein Auto dabei hatten, habe ich eine direkt wieder mit eingepackt und wir sind zurückgefahren.
Oh weia. Ja, also ein bisschen Augen auf bei der Wahl des Helferplatzes. Jetzt ist nicht alles Gold, was glänzt, auch beim Volunteering. Also es gibt da auch ein paar Probleme. Erstens kann man auch mal reinfallen, ausgenutzt werden. Und zweitens, für Locals fallen da Jobs weg. Das habt ihr auch gemerkt, oder?
Ja, das kann sein. Also tatsächlich sollte man sich auch beim Volunteurismus so ein bisschen vorher schlau machen, wie viel Gutes bewirke ich damit denn tatsächlich. Schwarze Schafe gibt es einfach überall und so auch beim ganzen Thema Volunteurismus. Wir persönlich haben uns zur Regel gesetzt, nein, also erstens, weil wir Traumberufe ausprobieren wollten und in einem Hostel zu arbeiten für uns nicht zum Traumberuf gehört. Aber wir haben uns so oder so zum Ziel gesetzt oder uns versprochen, nee, in Hostels arbeiten wir nicht, einfach weil wir den Trend kennen, dass viele Hostels dann eben auf total günstig bis umsonst arbeitende Freiwillige zurückgreifen und da dann aber eben den Locals Arbeitsplätze wegnehmen. Also das ist so das eine oder eine Geschichte, ein Beispiel dafür, dass man da auch so ein bisschen ja, ein Gespür für entwickeln muss, wie viel Gutes tue ich tatsächlich mit meiner freiwilligen Arbeit vor Ort. Das andere große Thema, was ich gerne noch ansprechen würde, es gibt viele verschiedene Themen. Wir haben das auch zusammengefasst, kann man gerne auf unsere Website gehen und sich Tipps abholen, wenn man nach Volunteurismusprojekten sucht. Aber ein Thema will ich hier noch im Radio eben einmal ansprechen und das ist das ganze Thema Arbeit mit Kindern. Also ich meine damit die Waisenhäuser, die auf vielen großen Volunteer-Plattformen angeboten werden. Das ist tatsächlich keine gute Idee. Die Arbeit mit Kindern. Denn ich bin zwar kein Vater, aber ich habe so viel unterwegs gelernt, dass Kinder langfristige Bezugspersonen brauchen und Personen, die pädagogisch gebildet sind. Und sie brauchen eben keine Backpacker, die alle 2 Wochen neu auf sie losgelassen werden. Also das ist das eine, was man so pauschal sagen kann. Der Waisenhaustourismus, wie er auch geschimpft wird, ist keine gute Idee.
Jetzt lass uns noch mal über die großen Dinge reden, weil man glaubt es ja kaum, dass man sagen kann, oh, ich wollte immer Meeresbiologe werden. Jetzt lass uns doch mal Meeresbiologen machen. Aber es hat doch geklappt.
Ja, wir konnten es auch nicht glauben, aber es hat tatsächlich total gut geklappt. So einfach war es dann nicht. Ganz ursprünglich wollte ich es immer mit Walen zu tun kriegen, also die Meeresbiologie sozusagen als Walforscher ausleben, Wal-Lieblingstier. Und das hat aber nicht auf Anhieb geklappt. Dann haben wir also einen Workaround gesucht und sind dann über Umwege an ein ganz tolles Projekt in Costa Rica gelangt, das als Meeresbiologe an Land stattfindet. Wie geht das? Na, wir sind in den Dschungel gezogen, an einen ganz abgelegenen Strand, wo sich alles darum dreht, grüne Meeresschildkröten zu retten.
Das heißt, was musstet ihr da tun oder durftet ihr tun?
Wenn man sagt, man arbeitet mit Schildkröten, dann sieht das so aus, dass man ja im Wesentlichen die ganze Nacht lang diesen Strand entlang patrouilliert und Ausschau hält, ob eine dieser riesengroßen Tiere sich aus dem Wasser schleppt, um eine Nistgrube zu bauen. Und unsere Aufgabe war es dann, die Eier zu zählen, die diese Schildkröten legen, sie zu vermessen, Bodychecks zu machen, also sie auf Verletzungen zu überprüfen und am Ende des Tages, nach meist 55 bis 60 Tagen, den Schlüpferfolg wiederum zu messen. Also dann das geschlüpfte Nest zu exhumieren und zu gucken, wie viele Babys sind tatsächlich geschlüpft und welche Eier sind unterentwickelt geblieben.
Und habt ihr es erlebt, wie die kleinen Schildkröten schlüpfen und ins Wasser paddeln?
Ja, das haben wir tatsächlich erlebt und ja, wie soll man sagen, es ist was völlig anderes als eine Begegnung in einem Zoo. Man merkt, genauso wie auch schon als Safari-Guide, zumindest ist es bei mir so, wann immer man wirklich einem Tier in der Wildnis begegnet, passiert was ganz Wunderbares, weil nämlich plötzlich das Unplanbare dann doch eintritt. Und diese ganze Schönheit, die in der Koexistenz liegt, die lässt sich einfach nicht reproduzieren. Und von daher waren für mich und am Ende des Tages auch für Anja, also die Erfahrungen, die wir mit Tieren gemacht haben, also diese Begegnungen waren einfach immer die besten.
Habt ihr was davon mit nach Hause genommen? Habt ihr jetzt hier auch ein anderes Verhältnis zu Tieren?
Ja, also unbedingt. Also ich hatte das ja sowieso schon die ganze Zeit, aber ich glaube, bei Anja hat sich wirklich wahnsinnig viel getan. Anja hat sich in Südafrika oder seit Südafrika, also seit Beginn unserer Reise, zum totalen Vogelnerd entwickelt. Also es war Teil der Ausbildung, dass wir über 100 Vögel identifizieren mussten und das übrigens nicht nur äußerlich, sondern auch ausschließlich an ihrem Gesang. Und Anja ist darin total aufgegangen und seither hat sie auf der ganzen Reise das Fernglas einfach nicht mehr aus der Hand gelegt und mittlerweile, kein Spaß, kann sie bestimmte Vögel in bestimmten Ländern tatsächlich schon an dem Geräusch erkennen, das die Flügel beim Schlagen machen.
Und wie ist es bei dir? Hast du eine Liebe zu den Kräutern entwickelt?
Ich kann es auf jeden Fall total nachvollziehen, was Anja an Wildkräutern und an Pflanzen findet. Und ja, also nicht zuletzt im Übrigen, weil es auch als Safari-Guide ganz, ganz wichtig ist, sich auch mit Pflanzen auszukennen. Denn was wir vielleicht auf dieser ganzen Reise so unterm Strich gelernt haben, ist vor allen Dingen Zusammenhänge. Also die einfachen Zusammenhänge selbst auch zu erkennen und dann auch lesen zu können. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Safari-Guide in eine Landschaft blickt, die vor einem liegt, und man bestimmen kann, welche Pflanzen da eigentlich gerade wachsen. Also wenn man weiß, was das für Pflanzen sind, dann weiß man als Safari-Guide auch, welche pflanzenfressenden Tiere wohl in dieser Gegend zu erwarten sind. Und wenn man weiß, welche Pflanzenfresser da sind, dann weiß man auch, welche Prädatoren, also welche Raubtiere da wohl vorkommen. Und so kann man dann schon, wenn man einfach nur einen Blick in die Landschaft wirft, schon relativ gut herauslesen, was einen da wohl so als Safari-Guide erwarten kann. Also von daher, absolut, Pflanzen sind zu meinem neuen Thema geworden.
Ihr wart ja auch noch in einem Agroforst auf Hawaii bzw. Kauai. Und tatsächlich hat es mit den Walen auch noch geklappt. Fast ganz am Ende. Auf den Azoren.
Auf den Azoren. Und das ist ausschließlich Anja zu verdanken. Sie hat einfach nochmal zum richtigen Zeitpunkt in den Walkalender geguckt. Das ist so ein Kalender, der Biologen sehr geläufig ist und der die Auskunft darüber gibt, zu welcher Jahreszeit welche Walarten eigentlich wohin migrieren. Und dann hat sie zum richtigen Zeitpunkt festgestellt, Mensch, Lars, es ist doch gerade Mai. Und im Mai migrieren unwahrscheinlich viele Walarten an den Azoren entlang. Und dann hat sie tatsächlich einfach nochmal gesucht und ist dann doch noch auf ein Wahlforschungsprojekt gestoßen, das uns als Freiwilligenhelfer genommen hat.
Und da habt ihr was gemacht? Also Walforschen stelle ich mir so ein bisschen abstrakt erstmal vor.
Der Alltag als Walforscher sieht so aus, dass du jeden Tag 4 bis 6 Stunden in so einem kleinen Schlauchboot auf den Atlantik hinausfährst und erstmal Wale suchst. Und dazu gibt es natürlich bestimmte Hilfsmittel, also Hydrofone, die sehen so ein bisschen so aus wie so eine Salatschüssel am Stiel, die steckst du ins Wasser und dann horchst du, ob du irgendwo entweder Walgesänge oder Klicks, also je nach Art, eben Geräusche von Walen erkennen kannst. Es gibt auch Walspotter, die an Land sind und die Wissenschaftler auf dem Meer unterstützen, also optisch unterstützen. Den Horizont nach Walblas, also nach diesen Atemwolken absuchen und dann runterfunken zu uns ins Boot, wo die denn sind. Na, und wenn wir dann halt so einen Wal gefunden haben, dann gibt es verschiedene Dinge, die zu unseren Aufgaben gezählt haben. Kotproben einsammeln, hin und wieder auch DNA-Proben nehmen über Hautfetzen, die manchmal an der Oberfläche schwimmen, vor allen Dingen aber Foto-ID. Das heißt, unsere Hauptaufgabe war es tatsächlich zu fotografieren, aber dieses Mal eben im Sinne der Wissenschaft, weil Wale je nach Art entweder ganz unterschiedliche marmorierte Muster auf den Rücken haben, wie zum Beispiel Blauwale, oder aber ganz unterschiedliche Kerben und Narben auf ihren Fluken haben, also auf den Schwanzflossen haben, wie das etwa bei Pottwalen oder Buckelwalen der Fall ist. Und wenn wir die jetzt fotografieren, dann ist es so in etwa so, als würden wir einen Fingerabdruck von dem Tier nehmen. Und den kannst du dann sozusagen in internationale Datenbanken einspeisen und Rückschlüsse darauf ziehen, wie die Populationsgrößen sind, wie die Wanderwege sind und so weiter und so fort.
Ihr habt natürlich unglaublich viel gelernt auf dieser Reise, was ihr vielleicht noch mal brauchen werdet in eurem Leben, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Aber wie kommt man denn da jetzt wieder zurück? Nach so einer Reise, nach so vielen dichten Erfahrungen, so vielen Naturbegegnungen, so vielen Menschenbegegnungen und irgendwann ist man ja dann doch wieder zurück in Deutschland. Wie geht das?
Ja, also erstmal ist es tatsächlich dann natürlich nach der ganzen Träumerei und Traumerfüllerei ist man natürlich so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen, denn nach 2 Jahren am Ende des Tages der unbezahlten Arbeit kommt man erstmal mit leeren Taschen zurück. Und auch da müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder Geld verdienen. Aber das so mit dem Zurück nach Hause kommen, so würden wir beide das eigentlich gar nicht nennen. Also wir wollen nämlich schon nicht wieder zurück in das alte Leben fallen. Und da geben wir uns große Mühe. Jetzt liegt also dieses weiße Blatt Papier gerade frisch vor uns und wir sind noch nicht ganz so weit, den ersten Satz drauf zu schreiben. Aber eine Sache, die wissen wir schon tatsächlich. Jetzt, da wir ausgebildete Safari-Guides sind, wollen wir kommendes Jahr im Mai 2025 unsere allererste eigene Safari anbieten. Und so wollen wir sozusagen gucken, dass wir Wege finden, nicht zurück ins alte Leben zu fallen.
Ja, wie schaut's mit einem Job aus? Normaler Job in Deutschland?
Der allernächste Schritt ist jetzt erstmal wieder zusammenzuziehen. Denn wir hatten ja vor der Reise alles gekündigt und all unseren Kram verkauft. Und jetzt ziehen wir nächsten Monat, also im Dezember, ziehen wir endlich zusammen und uns verschlägt es nach Wolfenbüttel. Das ist im Harzvorland. Und da arbeiten wir zunächst erstmal wieder in ja, unseren alten Professionen. Aber wir haben natürlich nach der Reise, die nicht nur schön war, weil wir auch wirklich viel unschöne Sachen auf der Welt gesehen haben. Die Natur ist leider wirklich an ganz vielen Stellen schon kaputt. Haben wir unsere Filter natürlich ein bisschen angezogen, was die Unternehmenssuche angeht, und haben zugesehen, dass wir in glaubhaft und seriös nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen landen. Also da verdienen wir jetzt erstmal wieder unsere Butter und unser Brot und parallel wollen wir eben gucken, dass wir das ganze Thema Ökotourismus über unsere Ausbildung zu Safari-Guides weiterverfolgen.
Ja, aber da kommen wir jetzt natürlich noch auf einen Punkt, der viele Leute beschäftigt, manche auch quält, nämlich diese Sehnsucht nach der fernen Welt und die Sache mit der Fliegerei, weil anders kommt man ja nun wirklich nicht nach Südafrika, außer man hat 3 Jahre Zeit. Ja, wie geht ihr damit um? Also die Fliegerei auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollt ihr ja eindeutig quasi was Gutes für die Umwelt, für die Tiere, für die Natur tun.
Ja, das ist ein total guter und wichtiger Punkt. Das ist super, dass du ihn nochmal ansprichst, denn es ist ja tatsächlich so, dass Tourismus und Nachhaltigkeit einfach niemals völlig widerspruchslos zueinander stehen. Aber was das Thema Fliegen angeht, also Flugscham, Reisebashing und so weiter und so fort, das ist dann tatsächlich auch ein bisschen zu kurz gedacht. Natürlich sind die Treibhausgasemissionen einfach katastrophal hoch für jeden Fernreiseflug, aber so komplexe Zusammenhänge, wie sie auf unserer Welt nun mal bestehen, lassen sich einfach nicht mit dieser einen einzigen Kennziffer erklären. Ja, wenn du nicht fliegst, hast du natürlich ein bisschen CO2 gespart, aber wenn du nicht fliegst, dann haben die ganzen Nationalparks und die Ökosysteme, die es zu schützen gilt, eben auch keine Gäste mehr. Das heißt, Ökosysteme und Nationalparks haben für die Locals vor Ort plötzlich keinen Wert mehr. Also wenn man sich überlegt, dass die Naturschutzgebiete weltweit jährlich 8 Milliarden Besucher haben und man sich jetzt tatsächlich einfach mal so überlegt, das Gedankenexperiment macht, was wäre denn, wenn diese Besucher, wenn es die einfach nicht mehr geben würde? Dann wären die Naturschutzgebiete vor Ort für die Locals einfach wertlos. Es ließe sich kein Geld mehr damit verdienen, sprich, sie würden verschwinden. Und da Klimakrise und Artensterben ja wirklich zusammengedacht werden müssen, ist die Rechnung so einfach nicht. Und das heißt am Ende des Tages, nicht zu fliegen ist keine pauschal gute Antwort. Eine Antwort, die wir gefunden haben, mit der sich die Widersprüche zwischen Tourismus und Nachhaltigkeit zumindest ein bisschen auflösen lassen, ist eben das ganze Thema Ökotourismus oder Voluntourismus, um es auf den Punkt zu bringen.
Kann man sonst noch irgendwas tun, wenn man schon fliegen muss, möchte?
Wir haben darauf geachtet, wenn man schon fliegen möchte, dann natürlich zu gucken, dass man möglichst wenig Zwischenstopps hat und auch immer zu hinterfragen, geht's irgendwie anders. Also wir persönlich haben uns einfach wirklich gesagt, lass uns jedes Mal den CO2-Ausstoß gegen das rechnen, was wir am Ende des Tages rauskriegen würden. Und so haben wir zum Beispiel auch entschieden, eben nicht nach Südamerika zu gehen, einfach weil es sich nicht abgezeichnet hatte, dass wir in Südamerika besonders viele Volunteering-Jobs kriegen würden.
Lars, du hast ja ein Buch geschrieben, 400 Seiten, über eure große Reise, großes Abenteuer, Traum über Kopf heißt es. Was ist denn dein Hauptanliegen? Reich wird man ja nicht mit dem Buch. Warum hast du es geschrieben?
Ja, ich habe es geschrieben, weil unser Selbstexperiment so toll aufgegangen ist und weil ich jetzt wirklich guten Gewissens behaupten kann, dass Voluntarismus die für uns wahrscheinlich beste Art ist zu reisen. Warum ist das so toll und eben nicht nur für Leute toll, die vielleicht gerade die Schule oder das Studium beendet haben? Naja, weil man eben unterwegs auf der einen Seite natürlich viel Gutes bewirken kann. Auf der anderen Seite ist Volunteering aber auch ein total toller Schlüssel, um Länder und Kulturen kennenzulernen. Denn es ist ja so, du bist von Beginn an kein Tourist mehr, sondern du bist von Beginn an ein Arbeitskollege. Und damit bist du sozusagen mit einem Fingerschnipsen in deren Arbeitsalltag drin, teilst mit den Menschen vor Ort deren Sorgen, deren tägliche Gepflogenheiten, ja, und deren täglichen Aufgaben. Und das ist einfach ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolle Art und Weise zu reisen, viel zu lernen, Menschen kennenzulernen und neue Berufe auszuprobieren.
Lars Bendels, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, viele weitere tolle Reisen.
Vielen, vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.